Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast über Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Dr. Keith Asselborn, Assistenzarzt an der Med-Uni Wien, an der Abteilung für Allgemeine Anästhesie und Intensivmedizin. Und ich habe heute zwei Gäste bei mir. Das ist einmal mein Kollege, der Dr. Vinzenz Schaner, ebenfalls Assistenzarzt an der gleichen Abteilung, und Dr. Johannes Graz, Facharzt an der gleichgenannten Abteilung. Wir haben heute ein Thema, sicherlich sehr interessant, Antikoagulation bei ECMO. Und Vinz, ich würde einfach gerne mit dir starten, einmal kurz die Basics nochmal zu erwähnen. Was ist ECMO und was passiert da?
Ja, sehr gerne. Also ECMO ist, glaube ich, seit Covid ja auch einem breiteren Publikum bekannt worden und ist eine Therapiemöglichkeit. ECMO steht für extrakorporale, also außerhalb des Körpers stattfindende Membranoxygenierung. Und was macht eine ECMO? Eine ECMO ist eine Maschine eigentlich, die die Funktion der Lunge und auch teilweise des Herzens übernehmen kann. Und sie besteht aus hauptsächlich drei Teilen: Schläuchen, die das Blut zu der Maschine hinführen, dann dort einem Oxygenator, das ist quasi eine künstliche Lunge. Dann wird das Blut erwärmt und über eine Pumpe wieder zurückgeführt, über einen zweiten Schlauch. Und kann je nach der Konstellation, also ob das aus einem venösen Gefäß entnimmt und in ein venöses Gefäß zurückgibt oder aus einem venösen Gefäß entnimmt und in ein arterielles Gefäß zurückgibt, also venovenös oder venoarteriell, entweder die Funktion nur der Lunge oder der Lunge und teils des Herzens übernehmen. Also es oxygeniert das Blut und es dekarboxyliert das Blut und pumpt es dann, ähnlich zum Herzen, durch Teile des Körpers. Und das, muss man auch dazu sagen, ist aber keine kurative Therapie. Es kann das zwar relativ lange machen im Vergleich zu jetzt dem Cardiopulmonary Bypass, der im OP verwendet wird, aber es wird hier nur im Sinne eines Bridge to Transplant, Bridge to Recovery oder Bridge to Destination verwendet, bis entweder der Körper sich selber heilt oder man sonst eine weiterführende Lösung gefunden hat.
Genau. Und da passiert, wenn der Patient, Patientin unter ECMO-Therapie steht, da passiert auch was mit der Gerinnung, oder?
Genau. Also die Gerinnung wird ja immer verändert, wenn Blut in Kontakt mit körperfremden Oberflächen kommt. Das ist ja physiologisch nicht vorgesehen. Und im Fall einer ECMO macht es das auf sehr große Oberfläche, ja. Und für sehr lange Zeit. Und hier gibt es viele Veränderungen, die prokoagulatorisch sind, also die dazu führen, dass eher sich Blutgerinnsel bilden können und weil einfach das über das Kontaktaktivierungssystem die Gerinnung aktiviert wird. Und auf der anderen Seite zeigen sich auch viele Veränderungen, die eher in Richtung Blutung führen, also dass Gerinnungsfaktoren verbraucht werden, ein Acquired von Willebrand-Syndrom kann sich bilden, die Thrombozyten werden verändert. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Veränderungen und einfach die Balance der Gerinnung wird
ist sehr scharf gestellt, oder? Also es ist natürlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich da in den Details von den einzelnen Gerinnungsfaktoren, wie was wo verändert wird, wenn natürlich in den Shownotes, kann man sich dann die Tiefen stürzen. Ich glaube, das ist vielleicht nicht, oder wie soll ich sagen, kann manchmal ein bisschen eine anstrengende Lektüre sein. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Balance zwischen Blutung und Thrombose, die wir schon öfters in diesem Podcast erwähnt haben, ist eben sehr scharf bei diesen Patienten unter Patientinnen unter ECMO-Therapie. Kann man das so sagen, Joe?
Ja, also ich glaube, ich würde sagen, das ist einfach, die Grenzen sind sehr eng gesteckt, oder? Tatsächlich, du hast das gerade sehr schön gesagt, da kann man sich in die Untiefen stürzen der Gerinnung. Und das ist sicher spannend. Was für uns Klinikerinnen am Ende relevant ist, ist, dass diese Patientinnen einfach, nämlich die gleiche PatientInnen-Kohorte zur gleichen Zeit, möchte ich sagen, unangenehmerweise sowohl ein erhöhtes Blutungs- als auch ein erhöhtes Thromboserisiko hat. Da gibt es gute Daten dazu, da gibt es rezente Arbeiten mit vielen tausenden PatientInnen. Ich nehme an, die werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Diese beiden Komplikationsgruppen, Blutung und Thrombose, tragen einfach ganz relevant zur Morbidität und Mortalität dieser PatientInnen-Kohorte bei. Deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ich möchte sagen, deswegen sitzen wir jetzt, glaube ich, da. wenngleich es typischerweise eben so ist, der Vince hat es vorher eh gesagt, Kontakt mit Blut, mit viel Fremdoberfläche, das heißt, hier wird Gerinnung angeheizt, deswegen brauchen wir typischerweise, nicht immer, werden wir vielleicht nachher noch drauf kommen, aber typischerweise eine Antikoagulation, ein Antikoagulans, über das werden wir nachher reden. Aber das ist eben so besonders tricky, weil gleichzeitig das Blutungsrisiko so hoch ist. Ja, das ist tricky, aber das macht es auch spannend.
Und das sind, glaube ich, auch Sachen, die sehr häufig vorkommen. Also es ist sozusagen nicht eine Seltenheit in Blutung und Thrombose bei den Patienten, sondern es ist etwas, was erstaunlich häufig einen betreffen kann.
Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, wir kommen da so bis an, es ist nicht ganz 50%, aber irgendwo zwischen 30% und 50%, je nachdem auch in welches Paper man schaut, bewegt sich die Rate an Blutungen und oder Thrombosen bei diesen Patientinnen.
Genau, also die letzte große Auswertung des ELSO, also der Extracorporeal Life Support Organization Registers, hatte 40% Thrombosen und Blutungsereignisse, wobei man da natürlich immer dazu sagen muss, dass das leider nicht standardisiert ist, was als Blutungsereignis gilt, was als Thrombose, wie genau die Thrombosen gescreent werden. Das macht das in der Forschung und so weiter immer, dass da sich so große Bandbreiten ergeben.
Das freut mich immer, das ist auch so ein Evergreen bei uns im Podcast. Es sind auch diese Sachen immer sehr schwierig, zumindest auch vom Forschungsaspekt festzuhalten. Ja. Antikoagulation haben wir jetzt schon öfters erwähnt. Vince, magst du uns einmal kurz einen Überblick über, wie das gemacht wird, was wird da verwendet?
Genau, als erstes ist zu erwähnen, dass der derzeitige Standard ist, dass alle Schläuche, die verwendet werden, heparinbeschichtet sind, was auch schon mal das Thromboserisiko senkt. Und das am meisten eingesetzte Antikoagulans für ECMO ist ganz sicher das unfraktionierte Heparin. Das wird seit dem Beginn der ECMO verwendet und dazu gibt es einfach am meisten Daten. Das ist auch in den Empfehlungen der ELSO immer Platz 1 gewesen und auch in den rezentesten von 2021 ihre akute Empfehlung. Hat einige Vorteile, es ist relativ günstig, es gibt ein Antitod, es hat eine kurze Halbwertszeit, es wird in kontinuierliche Infusion gegeben und ist einfach zu titrieren im Normalfall. Es hat natürlich auch Nachteile, weswegen unfraktioniertes Heparin ja auch nicht mehr der Goldstandard für Antikoagulation bei kritisch kranken Patienten generell ist. Das ist einfach, dass es sehr komplexe Pharmakokinetik und Pharmakodynamik hat. Es ist in seiner Wirkung abhängig von Antithrombin, dessen Wirkung es stark verstärkt. Aber wenn Antithrombin natürlich weniger verfügbar ist, dann verändert das auch die Wirkung. Es hat keine lineare Dosis-Wirkungskurve und es gibt auch noch ein Risiko für eine seltene, aber doch schwerwiegende Nebenwirkung, und zwar die heparininduzierte Thrombozytopenie und Thrombose. Und das führt natürlich dazu, dass es auch mögliche Alternativen gibt, die verwendet werden.
Das heißt, Joe, was kann man dann jetzt noch verwenden, wenn diese Kontraindikationen oder bestehen bei Patienten, zum Beispiel mit Hitdarmanese oder so?
Ich erlaube mir nochmal einen Schritt zurückzugehen und vielleicht nochmal zu ergänzen oder nochmal zusammenzufassen. Vince hat ganz richtig gesagt, also unfraktioniertes Heparin ist international Number One derzeit und das empfiehlt nicht nur die ELSO, ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben, für was das steht, Extracorporeal Life Support Organization, sondern es empfiehlt auch, da gibt es ganz rezente Guidelines, ich glaube aus dem Vorjahr, wenn ich mich richtig erinnere, also je nachdem, wann man diese Folge jetzt hört, Jahr 2023 meine ich, von der ISTH, International Society for Thrombosis and Hemostasis, klare Empfehlung, First Choice ist unfraktioniertes Heparin. Vor- und Nachteile wurden vom Vince schon dargestellt und die HIT, die heparininduzierte Thrombozytopenie, die ja eine thrombotische Erkrankung ist, absurderweise, wenn man Antikoagulanz verwendet, ist hier sicher nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Also das ist sehr selten, ist unangenehmerweise auch, wenn man extrakorporale Kreisläufe einsetzt, durchaus schwieriger zu detektieren, richtig zu diagnostizieren. Und da kommen wir dann gleich dazu, da muss ich jedenfalls auf eine Alternative switchen, nämlich schon, wenn ich den Verdacht habe. Aber was mindestens so relevant, glaube ich, ist, dass die vorher genannten Nachteile dazu führen, dass es mit unfraktioniertem Heparin ganz schwierig ist, sicherzustellen, dass Patienten adäquat und gut antikoaguliert sind. Stichwort, ich glaube, es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir da zu sehr ins Detail gehen, aber Stichwort Heparinresistenz oder auch Stichwort, wie schwierig eigentlich das Monitoring ist. Ja, ja, das ist eine Substanz mit einer kurzen Halbwertszeit und das erscheint dann manchmal als ein Vorteil, dass man da so schnell was ändern kann. Aber wie ändern wir denn? International der Standard ist die Messung von APTT und diese APTT-Messung ist aber gerade beim Intensivpatienten, bei der Intensivpatientin mit ganz vielen Nachteilen behaftet. Das stimmt ganz oft nicht. Ich sage es jetzt ganz salopp, das ist oft einfach eine Hausnummer. Ja. Und wir wissen eigentlich gar nicht, ob die Patienten, Patientinnen dann adäquat antikoaguliert sind. Und das ist sicher über die Masse gesehen sicher das viel häufigere Problem als die HIT.
Genau, vielleicht können wir nachher nochmal über Monitoring kurz sprechen, weil da gibt es eben sehr verschiedene Laborparameter, die man zu sich ziehen kann. Ja, genau.
Wenn wir jetzt tatsächlich über die HIT sprechen, dann kommen wir, glaube ich, zur ersten Alternative, die auch in den erwähnten Guidelines genannt wird. Und ich möchte aber den Ball vielleicht nochmal an dich spielen, Vince. Magst du das kurz erläutern?
Genau, diese Alternative sind die direkten Thrombininhibitoren. Hier sind vor allem Bivalirudin und Agatoban zu nennen. Die wirken, wie der Name schon sagt, direkt am Faktor 2, also direkt am Thrombin. Dadurch, dass sie keine Heparine enthalten, können sie auch keine HIT machen und sind deswegen die Alternative da, also als Alternative für Patientinnen und Patienten mit HIT in der Anamnese oder gerade Verdacht auf HIT, die am meisten eingesetzten Präparate, wobei zu erwähnen ist, dass das Bivalirudin hauptsächlich oder in Österreich hauptsächlich für neonatologische und pädiatrische ECMO verwendet wird und bei uns mehr Erfahrung mit dem Agatoban bei erwachsenen Patienten gibt.
Wir haben vorhin eben über die Vor- und Nachteile vom unfraktionierten Heparin besprochen. John, magst du auch vielleicht nochmal kurz bei den DTIs auf diese Faktoren eingehen?
Mhm. Ich erlaube mir vor allem auf Agatoban einzugehen. Du hast das eh schon kurz erwähnt, Vince. Also ich muss ehrlich sagen, neonatologische ECMO, da kenne ich mich gar nicht aus. Und tatsächlich Bivalirudin ist etwas, also ich weiß auch gar nicht, ob das der Standard ist bei uns bei der neonatologischen ECMO, aber wir verwenden es jedenfalls nicht. Also Agatoban, was sind Vor- und Nachteile? Der wesentlichste Vorteil ist das, was der Vince schon gesagt hat, einfach der Wirkmechanismus, direkt der Thrombininhibitoren, dadurch weniger Einflussgrößen, die das Ziel, das wir erreichen wollen, nämlich die Antikoagulation stören können. Nachteile, ich glaube, da muss man vor allem erwähnen, dass es einfach eine Substanz ist, die auch bei uns, aber sicherlich vor allem international weniger eingesetzt wird und da ist weniger Erfahrung da mit dieser Substanz. Der zweite Nachteil, den ich erwähnen möchte, es gibt keine, im Gegensatz zum unfraktionierten Heparin, gibt es keine Möglichkeit einer direkten Antagonisierung. Wenngleich man dazu sagen muss, das relativiert sich in der klinischen Praxis, weil die Substanz einfach eine kurze Halbwertszeit hat. Und als dritten Nachteil kann man, glaube ich, anführen, ähnlich wie beim unfraktionierten Heparin, ich brauche eben aufgrund der kurzen Halbwertszeit, Vorteil ist die gute Steuerbarkeit, aber der Nachteil, ich brauche eine kontinuierliche Gerinnungsdiagnostik, durchaus eine, die auch nicht immer überall verfügbar ist.
Auf das haben wir jetzt schon, das teasern wir jetzt schon das zweite Mal an. Auf das gehen wir dann eh nur ein, versprochen. Aber
schauen wir, ob uns genug Zeit bleibt.
Ja, genau. Ich finde immer gut, wenn man ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung dann redet. Ich bin jetzt seit einigen Monaten auf der Intensivstation und darf da viel lernen. Und da ist dann doch auch der ein oder andere Patientin mit der ECMO mir entgegengekommen. Und die Substanzen, die wir bisher erwähnt haben, sind nicht die ich zumindest in meiner Erfahrung standardmäßig eingesetzt habe oder gesehen habe. Das heißt, da gibt es noch eine andere Klasse, die bei uns vor allem doch seit einigen Jahren eingesetzt wird. Vince, magst du uns, wie soll ich sagen, die Spannung hier nehmen?
Ja, ich darf hier gleich das Geheimnis lüften. Es geht um das niedermolekulare Heparin oder die niedermolekularen Heparine, die bei uns hier eingesetzt werden. Und die sind Standard bei uns im Zentrum. Die haben auch einige Vorteile gegenüber dem unfraktionierten Heparin, dem sind eine Weiterentwicklung. Deswegen sind die auch bei kritisch kranken Patienten auf der Intensiv, kritisch kranken Patientinnen auf der Intensivstation generell empfohlen. Nicht als geringstes, dass sie einfach ein 10-fach geringeres Risiko für die Entwicklung von HIT haben als unfraktionierte Heparin. Dann haben sie eine geringere Wirkungsabhängigkeit vom Antithrombin. Die Pharmakokinetik ist einfach besser vorhersehbar mit den niederkolonialen Heparinen. Sie sind sehr angenehm zu verabreichen mit einer subkutanen Injektion.
Ich weiß nicht, ob das angenehm ist für die Patientinnen, aber es ist jedenfalls für uns einfacher, weil man nicht dauernd irgendwas messen muss und den Perfuser anpassen muss, sondern einfach zweimal am Tag subkutan sozusagen diese Dosis spritzt, wenn ich mir das erlauben darf, das so reinzukretschen.
Genau. Praktisch ist vielleicht das bessere Wort.
Ja, genau.
Aber wir sind nicht das einzige Zentrum, das das verwendet. Das ist jetzt nicht ein lokales Phänomen, oder Joe?
Nein, tatsächlich. Man muss sagen, also ich möchte vielleicht noch ein bisschen detaillierter sagen, Zentrum ist vielleicht auch ein gefährliches Wort hier. Tatsächlich, es ist so, wir werden dann am Schluss noch, glaube ich, drauf kommen, es ist so unklar, was die richtige Substanz ist, dass auch bei uns am Zentrum, wenn wir die MedUni als Zentrum nehmen, das uneinheitlich ist. Aber tatsächlich bei uns an der klinischen Abteilung für allgemeine Anästhesie und Intensivmedizin, wo wir ja quasi fast alle Lungentransplantationspatientinnen zum Beispiel intensivmedizinisch betreuen, und das ist eines der größten Lungentransplantationszentren weltweit, mit viel ECMO vor und nach Lungentransplantation. Da haben wir viel Erfahrung gesammelt und wir verwenden niedermolekulares Heparin. Während andere Abteilungen, Kliniken in diesem Haus schon auch auf andere Substanzen setzen. Ne? Aber wir sind da nicht die einzigen international. Es gibt in Deutschland, es gibt zum Beispiel in Polen Zentren, die auch niedermolekulares Heparin verwenden. Genau.
Und auch sozusagen mit, ich glaube, seit circa 10 Jahren verwenden wir das jetzt bei uns an der Abteilung.
Ja, wir haben seit also mehr als 10 Jahre Erfahrung auf unseren Intensivstationen damit gesammelt.
Und darf auch hier nochmal kurz an die Shownotes verweisen. Es gibt sozusagen auch von den zwei Gästen hier in der Folge in den Anästhesienachrichten, wo sozusagen unsere Herangehensweise für Antikoagulation bei ECMO auch nochmal schriftlich niedergeschrieben ist. Kann man sich natürlich dann in Ruhe nochmal durchlesen, sozusagen als Begleitschein, wenn man so will, zu dieser Folge. Und wir haben eben aber auch in diesem Setting, sind wir auch eben nicht zuletzt als Arbeitsgruppe Gerinnung unterwegs. Vince, magst du da vielleicht einmal kurz erwähnen, was haben wir gemacht und was machen wir?
Genau, also hier gibt es zwei retrospektive Arbeiten. Eine, wie schon von Joe erwähnt, bei lungentransplantierten Patienten, also prä- und postoperativ oder perioperativen Patienten, die natürlich noch einmal ein anderes Blutungsrisiko haben, mit sehr vielen VA-ECMOs auch im Teil des Papers, bei denen ein Teil mit unfraktioniertem Heparin antikoaguliert wurde und ein Teil mit Enoxaparin, also einem niedermolekularen Heparin. Und hier hat sich in jedem Fall eine Nicht-Unterlegenheit, es ist sogar eher eine Überlegenheit vom niedermolekularen Heparin gezeigt. Und eine zweite Studie, die während oder im Anschluss an die Covid-Pandemie entstanden ist, wo ja sehr viele ADS-Patienten auf den Intensivstationen gelegen sind, wo auch eben dieser Vergleich zwischen UFH und niedermolekularem Heparin gerechnet wurde, wo sich auch hier eine Nichtunterlegenheit gezeigt hat. Und basierend auf diese Daten wollten wir eben, um diese Frage
auch prospektiv zu klären, oder?
Genau. Um uns diese Frage anzunehmen, eine randomisiert kontrollierte Medikamentenstudie gestartet, die seit Juni läuft, wo auch schon fleißig Patienten und Patientinnen eingeschlossen wurden, bei der wir einen Vergleich machen zwischen niedermolekularem Heparin, unfraktioniertem Heparin und Agatoban.
Ich darf auch da wieder sozusagen ein bisschen der Relativierende sein. Du hast das alles ganz richtig gesagt, Vince. Man muss zu beiden von dir genannten Studien sagen, ich glaube, du hast es eh erwähnt, aber nochmal betonen, das sind retrospektive Arbeiten und daher wirklich, glaube ich, als Hypothesen generierend zu betrachten. Und eben genau auf Boden von dem haben wir uns dann entschlossen, so eine prospektive, eine randomisierte, kontrollierte Studie zu machen. Da gibt es bis jetzt wenig. Die internistischen KollegInnen aus dem Haus, mit denen wir da auch sehr gut zusammenarbeiten, haben ja eine publiziert, wo sie unfraktioniertes Heparin einmal solo sozusagen mit einem Add-on, mit einem Prostaglandin dazu verglichen haben. Aber was es halt bis jetzt nicht gibt, ist, dass zwei unterschiedliche Antikoagulantien verglichen werden.
Mit Blick auf die Zeit, wir haben es schon zweimal angeteasert, das Monitoring. Vielleicht machen wir einfach eine neue Folge.
Ich glaube, da brauchen wir eine extra Folge. Ja.
Eine extra Folge, das ist natürlich auch, darüber kann man sehr lange reden. So wie auch über Antikoagulation, respektive Gerinnung bei ECMO-Patienten, Patientinnen. Wollt ihr sozusagen zu dem, was wir besprochen haben, wollt ihr dazu noch irgendwas hinzufügen für unsere Zuhörer, zur Zuhörerin?
Also ich glaube, in jedem Fall ist zu sagen, dass das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen ist. Und da gibt es nicht nur unsere Studie, sondern es sind viele Studien derzeit registriert, die sich dieser Frage annehmen wollen. Da wird intensiv geforscht und ich bin sehr gespannt, was die nächsten Jahre an spannenden Ergebnissen bringen werden.
Ja, das sehe ich auch so, das hätte ich nicht besser sagen können. Der vielleicht noch, um noch ein bisschen Verwirrung oder auch vielleicht eine Spannung für zukünftige Folgen am Schluss zu erzeugen. Es gibt ja sogar Arbeiten, die sich angeschaut haben, ob vielleicht keine Antikoagulation genauso gut ist wie eine Antikoagulation während ECMO. Und auch das ist eigentlich noch nicht beantwortet. Also ja, da gibt es viel mehr Fragezeichen als Antworten. Und ich glaube, uns macht es großen Spaß, da mitzuwirken, dass wir zumindest einen Teil dieser Fragezeichen auflösen.
Ich bedanke mich herzlich bei euch zwei für die Folge heute und das Gespräch mit euch. Und ich bedanke mich auch herzlich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Bitte schreibt uns eine E-Mail an clottalk@meduniwien.ac.at für Anregungen, Ideen etc. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dieser Folge Antikoagulation und ECMO nicht einige Gedanken und Ideen bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen entsteht. Teilt uns die einfach mit. Das würde uns sehr freuen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal werden wieder zahlreiche zuhören. Wir danken unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisierung dieses Podcasts nicht möglich wäre. Unsere Sponsoren sind AOP Orphan Pharmaceuticals, AstraZeneca Österreich, Biomedica Medizinprodukte, CSL Behring, Ecomed, Mitsubishi Tanabe Pharma und Novo Nordisk.